Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast vom Hauptschüler zum CEO. Mein Name ist Tarek Haiduk und heute geht es um die 6 wichtigsten Punkte, die man eigentlich nur verkacken kann, wenn man mal als Unternehmer oder Selbstständiger angefangen hat. Also seid gespannt, was ich euch in der nächsten halben, dreiviertel Stunde so erzählen werde. Es ist auf jeden Fall interessant, witzig und ja, was soll ich sagen, das hat eigentlich schon jeder mal gemacht. Also los geht's, ohne Jingle. Ding, 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 ding. Also die 6 Themen, die man so ansprechen sollte als Unternehmer oder aber auch einfach als Mensch, wenn man gegründet hat. Es gibt verschiedene Menschen, die sagen sich, ich bin lieber Einzelunternehmer. Das heißt, du gehst zum Rathaus, holst dir einen Zettel, zahlst 35 Euro und sagst dir so, okay, ich mach das mal und werde selbstständig. Dann gibt es aber Leute, die gehen auch zum Rathaus und holen sich einen Zettel, melden sich an zur Selbstständigkeit, aber gehen dann noch zum Notar und möchten eine GmbH oder zum Beispiel eine UG gründen. Und da kann ich jedem nur sagen, wenn ihr wirklich vorhabt, etwas Großes zu machen, also ich meine wirklich groß, dann solltet ihr eine UG gründen. Das kostet ja ein bisschen mehr, weil man natürlich, man muss die Handelskammer bezahlen, man muss ein paar Versicherungen abschließen und man muss natürlich ein bisschen warten, bis die ganzen Notarkosten und so, bis das alles fertig ist. Dann braucht man einen Steuerberater. So. Und natürlich braucht man für all das schon mindestens, ich sage jetzt mal so roundabout, fast 2000 Euro. Wenn man es gut macht. Nagelt mich bitte nicht auf den Euro genau fest, aber meistens sind es so um die 2000 Euro. Da kommen die ganzen Anmeldegebühren dazu. Und ja, was soll ich sagen? So ist das dann. Also ich habe heute auch noch eine Besonderheit. Und zwar bin ich heute mal auf Instagram live. Und da grüße ich erstmal alle, die mir gerade zuschauen. Das ist auch okay. Ihr könnt die Folge am Samstag hören, für alle, die gerade bei Instagram zuschauen. Ja, also fangen wir an. Das erste Thema von den 6 ist natürlich die betriebswirtschaftliche Rechnung. Wie rechnet man eigentlich die Kosten aus? Die meisten, die gründen und stellen fest, tja, jetzt bin ich mein eigener Chef. So, ich kann jetzt ständig essen gehen und das alles von der Steuer absetzen und ich kann alles kaufen für mich und die Firma zahlt das. Das ist in Teilen richtig und in anderen Teilen auch richtig, aber eigentlich sollte man erstmal wissen, wie viel man zum Beispiel, wenn man essen geht, wie viel kriegt man wieder? Ja, 30, 70, man kann 70% mit anrechnen, 30% muss man dann richtig bezahlen. So, aber es ist auch immer erst als Kapitalgesellschaft am Ende des Monats. Ne? Also nicht sofort, sondern das wird von der Steuer gegengerechnet. Als Unternehmer, als Einzelunternehmer kommt das am Ende des Jahres und zwar auf die Einnahmenüberschussrechnung. Das sind ja 2 verschiedene Dinge. Das darf man immer nicht vergessen. Das kommt erst alles am Ende des Jahres. Das heißt, du blechst jetzt erstmal Vollkanne und dann hast du die Einnahmenüberschussrechnung und dann kommt auf einmal so, zack, der dicke Steuerbatzen. So, und betriebswirtschaftliches Rechnen setzt sich ja so zusammen, wenn man, sagen wir mal, einen Kugelschreiber macht, ja, dann muss man zum Beispiel wissen, was kostet mich dieser Kugelschreiber in der Herstellung. Das heißt, ich muss erstmal meine Kosten ermitteln. Und diese Kosten muss ich dann durchrechnen durch das, was ich zum Beispiel an Kosten auch habe. Ja, wenn du sagst, ich sag mal, du hast jetzt, der Kugelschreiber kostet 1 Euro. Dann kostet die Miete kostet auch 1 Euro. Strom kostet 1 Euro, dein Telefon kostet 1 Euro. Und du willst ja auch noch Geld haben, du hast auch 1 Euro. Das heißt, du stellst fest, okay, ich muss eigentlich schon 4 Kugelschreiber verkaufen für 1 Euro oder so, dass ich überhaupt meine 4 Euro drin habe. Ja, das ist so. Und dann hast du erstmal nur die Kosten gedeckt, so grob gesagt. Dann hast du aber auch noch nicht angefangen zu sagen, okay, ich brauche auch noch Rücklagen. Das heißt, ich muss immer einen gewissen Prozentsatz an Rücklagen zurücklegen für eventuelle Ausfälle. Ja, ich muss noch Rücklagen, also nicht Rücklagen, sondern etwas weglegen, damit ich neues Material kaufen kann. Dann auch noch die Steuerrücklagen. Die darf man auch nicht vergessen. Das muss man alles noch zurücklegen. Und dann bleibt von diesem ganzen Euro, den du mit diesem Kugelschreiber gemacht hast, abzüglich der Kosten, abzüglich der Steuern, abzüglich von all dem, was Telefon, Internet, was das alles kostet, dann bleibt so, ich sage jetzt mal, 10 Cent über, so ganz übertrieben. So, und diese 10 Cent, ja, sind über von den Kosten. Das heißt aber noch lange nicht, dass du mit diesem Euro, der eigentlich noch auf dem Konto ist, weil die Kosten ja nur einmal im Monat abgebucht werden, dass du den verjuckeln kannst. Du müsstest die 10 Cent, müsstest du eigentlich ja wieder investieren, damit du dann vielleicht für einen besseren Kugelschreiber, der jetzt 1,10 Euro kostet, wieder ein bisschen mehr machen kannst. Und so rechnen die meisten Leute nicht. Die meisten Leute rechnen, ich habe hier was verkauft, mit diesem Geld mache ich etwas. Und dann ist das Geld weg und dann stehst du da und denkst dir so, fuck, wie mache ich jetzt weiter? Ja, und dann stehst du da. Betriebswirtschaftliches Rechnen ist das A und O. Also wenn du deine Kosten nicht auf dem Deckel hast, also du weißt nicht, wie das geht, ganz ehrlich, fang gar nicht erst an. Also wenn man nicht weiß, wie das geht, es gibt bei der Handelskammer in jeder Stadt, in jedem Dorf, also überall da, wo es eine Handelskammer gibt, die ansässig ist und auch sowas macht, gibt es, wie sagt man das so, Gründerseminare. Da bringen die einem das bei. Ja? Soweit ich weiß, ist das teilweise sogar so umsonst. Und da kriegt man so den ersten Einblick, wie rechne ich eigentlich betriebswirtschaftlich meine Kosten aus und wie mache ich das eigentlich richtig. Das ist natürlich nur angerissen, das ist nur so ein Bruchteil von dem, was man wirklich machen muss. So, und dann hat man das eigentlich schon mal so verinnerlicht. Also das rate ich jedem. Da hat man nämlich den ersten Fehler von den 6 Fehlern, die man macht, hat man schon ausgeglichen. Wenn man das aber nicht kann und man ständig immer so rechnet, ja, dann verkalkuliert man sich ganz schnell und dann kommt nämlich der Tag X, wo man keine Kohle mehr hat, die Steuern bezahlen muss und dann sitzt man da und denkt sich so, von was mache ich das? Und wenn du kein richtiges Income hast, regelmäßig, dann hast du noch ein größeres Problem, denn du kannst mit diesem Geld auch nicht richtig rechnen. Ja, das ist ja so, wenn du zum Beispiel Abos verkaufst und du weißt, du hast jetzt mal 500 Abonnenten, die immer 1 Euro zahlen, dann weißt du, geil, ich habe jetzt 500 Euro jeden Monat fix. Davon kann ich alles bezahlen und habe noch 5 Euro über. So, für diese 5 Euro musst du zum Beispiel investieren und sagen, scheiße, jetzt muss ich ein besseres Mikro kaufen, eine krassere Kamera. Und dann musst du wissen, nee, ich muss aber noch 3 Monate sparen, damit ich mit den 5 Euro, die ich jeden Monat Gewinn mache und die auch noch wirklich über sind, das neue Mikrofon kaufe, um noch bessere Qualität zu liefern, um dann wieder sagen zu können, ich kann dadurch noch mehr Abonnenten erreichen. Ja, und dann hast du nicht mehr 500 Abonnenten, sondern es geht immer weiter höher. Und dann steigen natürlich auch irgendwann die Kosten, weil du brauchst zum Beispiel einen besseren Computer oder besseres Equipment. Und das willst du ja nicht direkt sofort kaufen, sondern du möchtest ja eigentlich das Beste natürlich haben, aber das kannst du dir natürlich auch auf Ratenzahlung kaufen. Und dann musst du dir natürlich diesen Plan machen. Ich sage immer so Excel-Liste, aber es gibt auch tolle Programme dafür. Du kannst eine Excel-Liste machen, Monat 1 bis Monat 12 und da rechnest du, schreibst du dir alles auf, deine Kosten und Co. und deine Einnahmen. Und dann siehst du, okay, ich muss jetzt investieren, zum Beispiel in Werbung. Dann trägst du ein, okay, jeden Monat 250 Euro Google-Werbung. Dann musst du die eintragen, die sind dann weg. Und dann siehst du, oh, scheiße, ich habe jetzt aber 245 Euro minus jeden Monat. Wenn du gut bist, sagst du dir, okay, ich verdiene noch nebenbei irgendwo fest oder irgendwas anderes. Ich packe jeden Monat diese 245 Euro noch mit drauf, bezahle das selber, weil das ja auch für mein Business ist. Ja? Hast du die Kohle aber nicht über, kannst du dir auch keine Werbung leisten. Ja, so einfach ist das. Also das war jetzt so grob, wie man das so betriebswirtschaftlich rechnet. Dann kommen wir zum zweiten krassesten Fehler, den man macht. Und zwar ist es meistens so, den Fehler, habe ich alle die Fehler, die ich hier vorlese, habe ich selber gemacht. Also wer das, kann ich auch nicht leugnen. Da kommt eine große Insolvenz und dann ist das so. Und im Nachhinein merkt man so, da waren so einige Dinge, die hätte ich mal vorher gewusst. Ja? Also das betriebswirtschaftliche Rechnen, versabbelt, hat mir Kai beigebracht, ein Kollege von mir. Der ist tatsächlich Betriebswirt. Und der hat mir gesagt, ja, guck mal, du rechnest das so und so und so aus. Das machst du so und so und so. Und das schreibst du so und so auf. Und wir saßen, ich glaube, 2-3 Stunden bei mir in meiner kleinen Wohnung in Altona auf meinem selbstgebastelten Tisch und haben das alles durchgerechnet und ich habe alles gefragt und er saß da ganz geduldig und hat mir das alles erklärt und dann geht natürlich erstmal raus an Kai, dass du das für mich gemacht hast. Das war ein krasser Moment, also für mich auch so, ne, wo ich gedacht habe, so, ah, okay, weil ich habe mich vorher nie damit wirklich beschäftigt. Ich habe zwar immer die Buchhaltung gemacht und alles, aber ich habe nie wirklich so tief so überlegt, okay, wie mache ich das? Und da erstmal herzlichen Dank dafür. Also Rechnen ist wichtig. Wer das betriebswirtschaftliche Rechnen nicht drauf hat, in egal in welcher Weise, verkackt. Also das gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dich verkalkulierst bei dem ersten Auftrag mit der ersten Summe und dann feststellst, du zahlst noch die Steuern und die Kosten, du zahlst noch alles obendrauf und hast eigentlich noch nicht mal die Kosten irgendwie gedeckt. Ja, darf nicht passieren. Dann das zweite Thema ist halt Geld. Die Vision von dem großen Geld. Das heißt schon, oh, mein Chat explodiert hier. Die Version ist tatsächlich richtig krass. Wenn du sagst, ich habe jetzt ganz viel Geld oder ich will ganz viel Geld verdienen, ist es toll. Aber wenn du diese Vision hast und du hängst an dieser Vision fest und denkst dir so, ich habe jetzt 1.000 Euro verdient und mit diesen 1.000 Euro mache ich das und dies und jenes und du steigerst dich so rein und das ist toll. Aber das ist auch so ein bisschen Dreamer, ne? So, du kannst halt nicht ständig an dieser Geldvision hängen, sondern du musst tatsächlich erstmal arbeiten. Und du solltest dir für diese Geldvision, die du hast, solltest du dir Schritte aufschreiben. Und zwar, wenn ich das erreicht habe, versuche ich das zu finanzieren. Wenn ich 1.000 Euro gemacht habe, die über sind, ja, also ich rede hier nur von über, nicht auf dem Konto. Auf dem Konto und über sind zwei ganz verschiedene Dinge. Sondern du musst davon auch reden, dass du sagst, okay, ich habe jetzt einen Tausender verdient und 1.000er Umsatz gemacht und habe vielleicht, sagen wir jetzt mal, 200 Euro verdient. Da kannst du diese 200 Euro kannst du nutzen für eine Investition. Oder du lässt sie auf deinem Konto und wartest ab und sagst dir, okay, wenn ich jetzt einen Tausender Gewinn drauf habe, dann kaufe ich davon XY. Und so musst du dann vorgehen. Und du kannst aber nicht einfach sagen, ja, ich habe jetzt einen Tausender verdient, von diesem Tausender mache ich jetzt 500 Euro Werbung, 250 Euro gehe ich fett essen und von den anderen 250 Euro kaufe ich mir, keine Ahnung, neuen Bildschirm. Dann hast du 0 Euro auf dem Konto, hast aber total geträumt und denkst dir so, geil, ich bin der King, mit diesen 500 Euro Werbung kriege ich jetzt direkt nochmal 5 neue Aufträge und dann passiert aber den ganzen Monat nichts. Und am Ende des Monats hast du das Geld nicht mehr. Das ist jetzt, 1.000 Euro ist eine kleine Summe. Wenn man aber von 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 oder 20.000 Euro redet, geht das ganz schnell. Dann das Schnipp, Schnapp und dann bist du weg. Ja, also das große Geld und das Träumen von diesem Geld, was man dann macht, ist ganz schwierig. Das sollte man auch in Schritten. Man sollte sich immer so Schritte aufschreiben, was man mit welchem Geld machen muss, was man braucht, was man wirklich braucht, nicht was man gerne haben möchte. Natürlich möchte ich gerne wieder eine A-Klasse fahren, so wie früher, ja, schön dick durch die Gegend düsen, Girl, hier, ich bin hier Geschäftsführer, ja, ist nicht, verkackt, Alter, ist einfach, mache ich nicht mehr, mache ich erst, wenn die Kohle über ist und über meine ich wirklich, wenn man 3, 4, 5 Monate sagen kann, krass, da ist immer noch so viel Geld auf dem Konto, dass man sagen kann, bam, so, und das ist etwas, ja, das, wenn das da ist, dann kannst du dir ein fettes Auto holen und sagen, okay, Steuerberater, du hast vielleicht recht gehabt, ich müsste jetzt am Ende des Jahres mal ein Auto leasen, damit vielleicht meine Steuern ein bisschen sinken. Das sagt dir auch ein guter Steuerberater am Ende. Ja, das ist so der zweite Fehler, neben den betriebswirtschaftlichen, dass man auch mit dem Geld nicht umgehen kann, was man bekommt. Ja, diese Vision und dann dieses ja, Verträumen, so, das ist halt doof. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist auch sehr entscheidend eigentlich. Also fast, ich würde mal sagen, viele sagen ja, das ist ja die Sprache, ne, diese ganzen Anglizismen, das ist das Mindset. Also ich sage jetzt mal Freunde und Familie. Du brauchst Rückhalt. Und wie erkläre ich das? Du hast natürlich einige Freunde, die unterstützen dich. Andere, nee, die wissen noch nicht, also es gibt ganz viele Freunde von mir, die wissen noch nicht mal, dass ich eine eigene Firma hatte. Ja, ich habe mal eine Postkarte von meiner eigenen Firma geschenkt bekommen zur Hochzeit. Ja, also nicht zu meiner Hochzeit, sondern zur Hochzeit. Ich. Die habe ich aber selber hergestellt, weil das war meine Firma. Und ich rufe dann so an, so ich so, Dicky, wieso schickst du mir eine... Hä? Ja, das wusste ich nicht. Ja, gut, da sind wir dicke Freunde, ne? Aber auch das passiert. Und ich kann dir sagen, Freunde und Familie, das darf man nicht unterschätzen. Also wenn du jetzt, wenn alle tot sind und du ein Einzelkind bist und du in einem kleinen Kämmerchen lebst und du hast irgendwie anders Rückhalt und Freude, dann ist das gut, ja. Aber Freunde, die sind auch manchmal da, um zu sagen so, hey Junge, das ist scheiße. Witzigerweise haben die meisten meiner Freunde immer gesagt, ah Tarek, das schaffst du. Du hast schon so viel gemacht, ey, das kriegst du hin. Und ich selber zweifle dann immer und denke immer so, boah, Alter, du denkst immer, ich schaff das alles, aber ey, mir geht der Arsch auf Grundeis. Jedes Mal, egal welche Entscheidung du triffst, du musst immer überlegen, okay, war das jetzt die richtige Entscheidung? War das eine gute Entscheidung? Und manchmal ist es so, dass du mit Freunden darüber sprichst, mit der Familie und meine Familie, gut, da brauche ich gar nichts sagen, da war nicht viel zu holen, so, ne? Und bei meinen einigen Freunden, also ich habe zum Beispiel einen guten Freund, tatsächlich durch die Berufsschule, mit dem habe ich zusammen Koch gelernt. Das war tatsächlich, ist ein guter Junge. Und er hat mir zum Beispiel ermöglicht, in seinem Hotel meine Prüfung vorzukochen. Und dadurch habe ich nach über 15 Jahren meine Ausbildung endlich beenden können, extern. Und das sind Freunde, die einfach sagen, Digga, du musst das nicht bezahlen. Du kommst jetzt hierher und kochst mit mir das. Und das ist so ein Erlebnis, wo ich sagen kann, ja, das ist auch so jemand, der kann nachts um 3 anrufen und sagen, Tarek, ich brauche mal, ich hier Ort, komm hin, hol mich ab. Würde ich sofort machen. Vorausgesetzt, ich habe da ein Auto. Ne? Also, aber das ist so, das sind so Freunde. die einem auch mal sagen, die auch mal Gegenwind geben und sagen, ey Digga, die Entscheidung, die war ganz schlecht, das kannst du nicht machen. Ja, also wenn du zum Beispiel keinen Rückhalt hast, dann ist es manchmal auch ein Indiz dafür, dass die Leute natürlich Angst haben vor dieser Entscheidung, die du getroffen hast und dann aber nicht wollen, dass du sie triffst, weil sie sie selber gerne treffen würden, weil du natürlich in diesem Entschluss bist, zu sagen, okay, ich leihe mir jetzt 300.000 Euro von der Bank und bam. Ja, das ist viel Geld und hat leider nicht geklappt. Ne? Also Fehlentscheidungen plus nicht auf alle gehört, sondern nur auf einige, wo man natürlich dachte so, okay, der hat eigentlich recht, der macht das schon jahrelang und ist das und das. Und am Ende macht es Peng und du sitzt und denkst dir so, hätte ich mal auf meinen inneren Bauch hören sollen und nicht nur auf meinen Kopf, was mir sagt, das wird schon irgendwie, sondern auch ein bisschen auf Bauchgefühl. Und Rückhalt ist halt ganz wichtig. Du brauchst halt irgendwo so einen Anker, den du da reinrammst, um diese Fehler alle nicht zu begehen. Du brauchst Freunde, du brauchst Familie, du brauchst aber auch Leute, die nicht immer alles dir vor den Mund reden und dir sagen so, Tarek, das machst du gut, sondern auch mal sagen so, ey Junge, das ist scheiße. Ja, und dann kann man reflektieren und sagen, oh ja, hast recht. Manchmal geht es aber auch alles so schnell, dass man da gar nicht so drauf hören kann. Aber im Nachhinein sollte man sich dann auch vielleicht mal manchmal bedanken. Ja, das ist auch der große Fehler. Betriebswirtschaftlich rechnen, das Träumen mit dem ganzen Geld, was man hat, und dann sich keinen Rückhalt holen, keine Bestätigung oder auch keine Absicherung oder andere Meinungen zu holen. Ja? Also ein Rückhalt ist ungemein wichtig. Also für alle, die gründen oder so, das wird die ersten Jahre hart werden. Und wenn man da nicht wirklich jemanden hat, der einen so ein bisschen stützt, ja, was soll ich sagen, dann geht das schief. Und zwar richtig. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Das wird wieder ein bisschen entspannter, ja, ich verspreche es. Und zwar ist es das Essen gehen. Das habe ich schon angesprochen beim Rechnen. Und zwar, Entschuldigung, und zwar ist es so, ich muss mal einen kleinen Schluck trinken, dass wenn du rechnest, das ist ganz krass. Du rechnest beim Essen, das machen ganz viele falsch als Unternehmer. Da kann man wirklich viel Geld mit verplempern. Also ich weiß das, ich habe das auch gemacht. Aber bei mir war das tatsächlich so, ich hatte tatsächlich immer einen richtigen, echten Grund. Ja, also ich hatte zum Beispiel Mechaniker da, die haben die große Druckmaschine, die mich 64.000 Euro gekostet hat. Die kamen da hin, haben das aufgebaut, haben das eingestellt, haben mir alles erklärt. Dann sind wir essen gegangen mit dem ganzen Betrieb und den Leuten. Einfach, weil man mit diesen Leuten ja auch eigentlich zusammenarbeitet eine gewisse Zeit, um auch einfach zu sagen, so hey, danke für eure Arbeit. Nicht nur, dass ihr sowieso den Lohn bekommt, den ihr bekommt, sondern von uns oder von der Firma, / von mir, nochmal ein Essen und scheiß auf, was es kostet, trinkt und esst so viel ihr möchtet und habt einfach einen schönen Moment gerade mit uns und erzählt noch ein bisschen. Und das war ganz gut, nicht immer. Aber es war ganz gut. Ich habe auch mit meinen eigenen Angestellten, ich glaube für 200 Euro oder mehr, in einer Burger Lounge hier, also in so einem Burgerladen gegessen. Das war irgendwie sehr witzig. Die saßen da alle so wie die so eine Schulklasse. So. Also wir waren echt viele mit Praktikanten und also war witzig. Und dann saßen da alle so, ja, ich möchte das essen, hihi, und das essen. Und es war ganz witzig. Das sind so Momente, da gucke ich gerne zurück. Aber man darf zum Beispiel nicht vergessen, das macht man mal. Also jetzt nicht jede Woche fünfmal, sondern das macht man mal. Zum Beispiel, wenn man irgendwas gefeiert hat, einen Meilenstein oder irgendwie sowas. Ja, das ist auch okay. Aber du darfst nicht jeden Tag essen gehen. Ja, es sei denn wirklich, du hast jeden Tag einen Geschäftstermin und gehst essen und erwirtschaftest mit diesem Termin auch mal Geld. Ja, und also du gehst jetzt für 200 Euro essen mit irgendjemandem, nicht mit deiner Freundin und setzt das dann ab, sondern du gehst wirklich mit einer realen Person essen. Du musst ja auch immer aufschreiben, mit wem du essen gehst. Du musst aufschreiben, wer das ist, ja, und meistens auch unterschreiben, so, und dann guckt das Finanzamt so mit Auge rauf und sagt sich so, aha, du bist auf den Sonntag essen gegangen, das ist manchmal auch sehr, sehr krass. Sonntags und samstags sind ganz gefährliche Tage, gerade beim Essen gehen, für den Betrieb, ja, da wird manchmal diese 30-70-Regel wird einfach, ist halt eine Ausgabe und die kriegst du nicht steuerlich vergütet, sondern die ist einfach 100% drinne und da kriegst du nichts zurück. Also das ist einfach so, hast verkackt. Und wenn du aber plausibel sagen kannst, nein, das ist ein richtiger, echter Termin gewesen, also wenn da wirklich steht hier so, nee, das erkennen wir nicht an, kannst du tatsächlich sagen, so sorry, aber da hier, wir haben da wirklich reell gesprochen und reell ist aus diesem Gespräch dieses Geschäft entstanden. Dann kannst du Glück haben, dass das Finanzamt dann sagt, ja, okay, das machen wir. Oder der Steuerberater Der ist manchmal auch dicke mit dem Finanzamt, weil, ne, die reden ja auch oft miteinander. Kann sein, dass der sagt, hey, hör mal zu, ich habe hier Unterlagen, die das beweisen, ich schicke dir das mal rüber, schau mal an. Und dann sagt der oder die wahrscheinlich auch, okay, klappt. Ja, also für jeden, der Unternehmer sein möchte, egal ob du ein Einzelunternehmer bist, oder halt eine Kapitalgesellschaft gegründet hast, also GmbH oder UG, das sind jetzt die einzigen, wo ich sagen würde, das macht man, keine Co. KG und wie sie alle heißen. Dann ist es so, dass du das nicht übertreiben solltest. Also wirklich nicht übertreiben. Und auch nicht auf deinem Geburtstag essen gehen. Das ist auch nicht gut. Ja, du kannst zum Beispiel am Jahrestag der Firma, Gründung, kannst essen gehen mit allen Belegschaften oder gewisse Geschäftsleute einladen. Du kannst auch so mal essen gehen mit jemandem, den du als, ich sage jetzt mal, potenziellen Angestellten haben möchtest. Bewerbungsgespräch, ja? Aber es sollte nicht 30 Bier sein und wirklich krass. Also es gibt eine Summe, ich glaube, was war das? Maximal, ich glaube, pro Person 120 € sind legitim. Also du solltest jetzt nicht ein Steak essen gehen für 5.000 € mit Blattgold. Vor allem, wenn du nur 8.000 € auf dem Konto hast und dann einmal das ganze Geld weg ist. Und dann hoffst du, dass du die Steuererleichterung bekommst. Also es geht auch schief. Ja, da kann man sich sehr krass verzwicken und verzweigen mit dem Essen gehen und auch viele Fehler machen. Ja, also gerade das, was ich genannt hatte mit Sonntagsessen gehen und so, das wissen die meisten nicht. Also man sagt, ach komm hier, ich bezahle das und das ist auch total okay als Firma. Aber man muss immer aufschreiben, mit wem man essen geht und was man dann macht. Ja, und manchmal ist es so, dass man da gar nicht dran denkt und dann sagt man sich, ach shit, habe ich vergessen. So, und auch dieses, den Staat damit bescheißen. Also ganz ehrlich, ihr bescheißt damit ja niemanden. Wenn ihr wirklich essen geht und ihr macht wirklich was damit, dann dürft ihr das auch. Das ist egal, ob ihr zum Beispiel auch Geld verdient. Also wenn du dein eigenes Geld in deine Firma reingetan hast als Eigeneinlage, ja, oder noch dein Privatkonto benutzt als selbstständiger Einzelunternehmer, weil du dir noch kein neues Konto holen willst, weil es zu viel Geld kostet. Sorry. Dann kannst du auch dein eigenes Geld dafür nehmen. So, das sind, glaube ich, Werbungskosten nachher. Aber das ist so essentiell, das darf man nicht verkacken. Ja, man darf nicht übertreiben. Also du kannst nicht jeden Tag essen gehen und dann sagen so, ja, also ich war jeden Tag essen für 200 € bei meinem Sushi-Laden nebenan mit den krassesten Sachen und ich kann gar nicht verstehen, warum ich kein Geld mehr habe. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass du dann einfach verkackt hast. Also darf man nicht machen. Das sollte man wirklich nicht machen. Ja, also wir haben jetzt die vier ersten Punkte, ist das betriebswirtschaftliche Rechnen, dann diese Vision von dem Geld, wie gehe ich damit um, den Rückhalt, den man in Freund und Familie findet, plus das Essen gehen, was man manchmal wirklich übertreiben sollte oder kann und das aber nicht tun sollte. Dann kommen wir zum fünften Punkt und das ist für mich persönlich einer der, ich würde nicht sagen wichtigste Grund, aber einer der essentiellen Gründe. Und zwar die Ordnung. Ja, also Ordnung. Hört auf diese Sprüche mit, ja, nur das Genie beherrscht das Chaos und nur wenn alles unordentlich ist, dann bist du wirklich kreativ. Nee, Alter, du bist dann einfach nur dumm. Ja, da wo Ordnung herrscht, das ist leider so, da wo Ordnung herrscht, da herrscht dann auch wirklich Umsatz. Also mein Schreibtisch sieht jetzt tatsächlich wüst aus, weil hier liegen immer Zettel, auf der Seite auch. Und eigentlich arbeite ich gerne digital, aber mein Opa war Schriftsetzer. Und er liebte Papier und ich habe noch einen ganzen Schrank voll Papier von meinem Opa. Und das ist wirklich, ich habe hier zum Beispiel noch Papier von der IG Chemie Papier und Keramik. Ja, ich weiß gar nicht, von welchem Jahr das ist. Das ist aus Itzehoe. Und ja, ich müsste überlegen, aber dieses Blatt, diesen Block, den ich habe davon noch zwei Stück, kann ich ja mal posten. Das Ding ist so uralt, ja. Da schreibe ich erstmal alles drauf. Und deswegen sind hier so viele Zettel. Ich habe eigentlich mein iPad immer dabei und da notiere ich alles drauf. Und das landet dann automatisch auf meinem Computer. Das kann ich dann immer ablesen oder auch überall auf dem Handy sehen. Also kann ich das eigentlich total, wie sagt man das so schön? Einfach kann ich das einfach, ja, sagen. Das ist so Papier, das verschwindet. Ich kaufe kein neues Papier, es sei denn für den Drucker. Aber die Ordnung ist halt wichtig, dass du eine Struktur hast. Also egal, wo du arbeitest, du solltest die Ordnung ja, hinbekommen. Ja, wenn du sie nicht hinbekommst, ja, was soll ich sagen, dann verdienst du wahrscheinlich auch nichts. Also wenn du zum Beispiel eine Ordnerstruktur anfängst. Also ich habe das gesehen. Sorry. bei meinen Grafikern, die ich eingestellt habe, war das so, ganz am Anfang hatte ich eine Festplatte, da waren Grafiken drauf und das war wirklich durcheinander gewürfelt. Und dann fing die erste Grafikerin, die das gemacht hat, an mit einer Ordnerstruktur. Die zweite, die angefangen hat, hat die Ordnerstruktur weitergeführt und ich habe die quasi so übernommen. Ich habe natürlich in der Grafik noch nie so gearbeitet, also ich kenne das nicht, mit den Ordnern und diesen, also im grafischen Bereich, mit, ne, du brauchst eine Arbeitsdatei, auf die du immer zugreifen kannst, die du immer verändern kannst. Und dann brauchst du aber noch in dieser Ordner-Arbeitsdatei, brauchst du noch einen kleinen Unterordner, wo du die ganzen Dateien hinlegst, zum Beispiel, die du benutzt, Wappen, irgendwelche Schriften oder. Damit du, wenn du diese Datei mal öffnest in InDesign, Photoshop, Illustrator oder wo auch immer, dass du dann sagen kannst, oh, die Schriftart ist nicht mehr da, ach Mist. Oder die Verknüpfung zu diesem Motiv fehlt zum Beispiel, weil du die Festplatte gewechselt hast oder weil du auf Dropbox umgestiegen bist. Dann solltest du diesen Ordner immer haben und dann kannst du sagen, ach guck mal, du kannst aktualisieren, weil der Dateipfad ist jetzt dort und dann kannst du die Grafik wieder aktualisieren und tada, ist alles wieder da. Hast du natürlich aber irgendwo ein Ordner mit allen möglichen Schnipseln und Figuren, die du benutzt und löscht diesen Ordner weg und öffnest dann die Arbeitsdatei. Dann kannst du die Arbeitsdatei nicht mehr benutzen, weil er nicht mehr auf die Dateien zugreifen kann. So, das ist immer ganz wichtig zu wissen. Und das musste man mir auch erstmal erklären und dann habe ich so überlegt, ah, interessant. Und vorher war mir das völlig egal. Da habe ich das einfach abgespeichert, PDF, ciao, bumm, und hatte eine PDF. Aber manchmal kommen auch Kunden und sagen, hey, ich hätte gerne anstatt ein F, hätte ich gerne ein E drinne. Und dann machst du halt ein E rein. Das kannst du aber am Ende nicht mehr machen, wenn du nicht mehr die Schriftart in dem richtigen Ordner hast, in der Ordnerstruktur, wenn du nicht mehr die Arbeitsdatei mit den ganzen Sachen hast, die du da eigentlich verändern willst, ja? So, und du kannst auch nicht, sorry, in der hohen Druckauflösung in Photoshop irgendwas öffnen, das wegstempeln und was Neues reinbauen und das dann speichern. Also man muss ja auch schon ein bisschen professionell arbeiten. Das zum Beispiel zu einer Ordnerstruktur. Aber man sollte auch eine ganz normale Ordnung schaffen, zum Beispiel für seine eigene Post, ja, für seinen Arbeitsablauf. Wenn man zum Beispiel morgens anfängt, was macht man zuerst? Ne? Beantworte ich die E-Mails zuerst oder aber beantworte ich die E-Mails erst ab 12 Uhr zum Beispiel, um halt vormittags den ganzen Shit vorzubereiten, den man eigentlich so macht. Ich sage jetzt mal, Homepage bauen, irgendwelche Reels vorbereiten, Postings vorbereiten und dann quasi eine kleine Pause machen und dann zu sagen, okay, um Punkt 12 mache ich meine E-Mails. So, und das merken die Kunden dann auch irgendwann, dass du erst immer ab 12 antwortest. Ganz einfach. Oder zum Beispiel, du hast eine Ordnung, wo du sagst, ich gehe ans Telefon erst ab, keine Ahnung, 13 Uhr oder so. Und dann wissen die Kunden, ach guck mal, der ist immer um 13 Uhr erreichbar. Oder nur bis 13 Uhr. Also das gibt ganz viele verschiedene Ordnungen und Strukturen, die du so machen kannst. Und dann kann man halt sagen, So klappt das halt. Also Ordnung ist essentiell eigentlich, würde ich mal behaupten. Ja, geht's direkt weiter. Ja, also Thema Ordnung ist natürlich so, wenn man jetzt die Ordnung einhält und zwar in kleinen Stil, dann ist es nachher auch einfacher für Leute, die du einstellen möchtest. Wenn du zum Beispiel eine Ordnung geschaffen hast für deine Arbeitsprozesse, die du durchführst, zum Beispiel gehen wir mal davon aus, wir machen jetzt Social Media Management. Das mache ich zum Beispiel sehr gerne. Du bereitest zum Beispiel ein Template vor für Postings für den Kunden und du speicherst das auch ordentlich ab, sodass jeder Hans und Franz, der zu dir kommt, zu deiner Arbeit, auf deine Ordnerstruktur zugreifen kann durch irgendeinen Link oder eine Freigabe, der muss dann auch sehen, okay, das ist die Vorlage für die Stories, Vorlage für die Reels, Vorlage für Facebook, Instagram, Twitter, was es alles gibt, TikTok, ja. Und dann weißt du auch, okay, guck mal, wir nehmen immer diese Farben, diese Schriftart und wir machen immer diese paar Emojis rein und wir haben diese Hashtags drin. Und das muss da alles klar stehen. Du kannst nicht, wenn du jemanden einstellst und sagst, hier, mach mal einen Post für mich, dann postet er irgendwas und deine Vorlage und dein ganzer Feed ist kaputt. Und das ist immer ganz wichtig. Du willst ja auch nicht Zeit verschwenden und jemandem deine Ordnung erklären, sondern du möchtest kurz einen Überblick verschaffen. Und der arbeitet sich dann in deine Struktur, in deine Ordnung rein. Und das klappt meistens ganz gut, wenn man schon eine Ordnung hat. Also das ist so der fünfte Punkt, wie man mit Fehlern umgehen kann oder wie man die Fehler vermeiden kann, wenn man gründet. Wenn du keine Ordnung hast, ich kenne das zum Beispiel aus der Gastro, da hat alles seinen Platz. Ja, die Pfannen sind dort, die Messer sind dort, da sind die Bretter, da ist die Spülmaschine, da ist das und alles, was dazugehört, ist drumherum. Und jeder Posten hat seine richtigen Vorbereitungen und das ist alles genauso, wie es sein muss. Und du kannst nicht, wenn du eine Pfanne brauchst, in die andere Ecke der Küche laufen, die Pfanne nehmen, wieder zurückkommen. Erstmal ist es Zeitverlust und total bescheuert. Und wenn du jemanden einstellst, sagst, hier arbeitest du, du bist hier der Bratpfannenmensch, dann muss der nicht ständig woanders hinlaufen oder die Bratpfanne suchen, sondern er kann mit dem ersten Blick visuell feststellen, Bratpfanne da, Bratpfanne benutzen, Kartoffeln rein, fertig. Und es müssen, die muss auch immer am gleichen Platz stehen. Ich hatte das mal, ich habe im Hotel auf Hamburg tatsächlich mal als Koch gearbeitet und da gab es so eine längliche Zange. Ich sage jetzt mal Zange dazu. Ja, die war dafür da, damit man das Fleisch gut umdrehen kann. Damit man es nicht mit einer Gabel, wie man das früher immer gemacht hat, so reingepiekst, umgedreht, bam. Sondern man nimmt diese Pinzette, eine längere Zange und dreht es um. Und mir wurde dann in der Spätschicht gesagt, ja, Tarek, kannst du das bitte abwaschen und wenn du nachher den Posten wieder aufbaust, wieder dorthin tun. Und die netten Spüler haben mir natürlich geholfen. Das war mein erster Abend da als Nachtdienst und das ist total witzig. Am nächsten Tag kam ich dann an, natürlich hatte ich keine Frühschicht, Ironie, und komme da so an und dann kam direkt, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß, das war der Saucier oder so, der kam zu mir, Tarek, wo ist meine Zange? Ich habe dir gesagt, du sollst sie zurücklegen, wo ist die? Und der musste suchen und suchen und das Witzige war, die war einfach nur ein Topf weiter, also einen Posten weiter. Da war seine Zange drin. Die hat er nur nicht gesehen, weil er bei sich gesucht hat und ist total verrückt geworden. Und ich habe dann gedacht, ja, sorry, ich weiß nicht, wo die hingetan haben, weil die haben gesagt, die wissen, wo das ist. Naja, und dann habe ich mitgesucht und habe sie dann gefunden. Aber es war halt genau das, was ich meinte. Wenn du in deiner Struktur zum Arbeiten und zum Erfolg keine Ordnung schaffst oder eine Struktur schaffst, die jeder irgendwie übernehmen kann und damit auch weiter wachsen kann. Also du musst dir die Ordnung so vorstellen, dass du eine Struktur erschaffst, die gleichzeitig auch das Wachstumspotenzial von dem, was du tust, auch einhält. Also das muss nicht so eine enge Schiene sein, sondern das muss breit gefächert sein. Also du musst auch immer bereit sein für Veränderungen. Wenn du zum Beispiel ein Rechnungsprogramm hast, was wirklich toll ist, aber am Ende nicht mehr das leistest, was du kannst, darfst du dich dann nicht darauf festhalten, sondern du musst die Ordnung, die du vorher hattest, die musst du einfach kippen und dann neu anfangen mit einem anderen Programm. Das ist manchmal ganz schwierig, das weiß ich selber. Ich habe selber schon mit vielen Rechnungsprogrammen gearbeitet, aber auch da ist es so, da muss man sich reinfuchsen. Und dann merkt man ganz schnell, okay, ich habe die Anforderungen hier, die werden nicht mehr erfüllt und die kann ich nur mit Hilfe von einem bestimmten Tool oder einer bestimmten Lern- oder Arbeitsweise, kann ich mich verbessern und meine Ordnung hilft mir dabei, erfolgreicher zu sein. Man sagt auch immer ganz oft, da wo die Ordnung herrscht, herrscht auch Umsatz. Und das ist auch genau das, was ja auch wichtig ist. Wenn du zum Beispiel einen Barkeeper siehst, da ist immer alles akkurat aufgebaut. Also das muss so sein. Wenn es nicht so ist, dann arbeitet er sich tot. Er dreht sich 5-mal zum Flaschendreher um, weil er nicht mehr weiß, wo er ihn hingelegt hat. Der Alkohol steht nicht mehr an der gleichen Stelle. Wenn du Cocktails machst, haben die immer gewisse Positionen. Also das weiß ich selber noch von früher. Du greifst rein, du musst nicht mehr auf die Flasche gucken, sondern du siehst, das ist immer das gewesen, das ist immer das gewesen und Eis war auch immer hier und die Schüssel dafür war auch immer da und dann packst du das wieder zurück, gießt es ein und packst das andere da wieder hin. Packst es aber mal woanders hin, kommt der Nächste, ist ja nicht immer nur ein Barkeeper, sondern mehrere, und der weiß dann nicht mehr, wo es ist. Der will dann schütteln und denkt sich so, hä, wo ist denn der Flaschenöffner, wo ist denn der Whisky, wo ist denn dies, wo ist denn das? Und das ist die Ordnung im Kleinen. Und es geht natürlich auch noch viel größer. Wenn du so zum Beispiel wie ich irgendwann Lagerware produziert hast, unweigerlich, zum Beispiel Ware kommt zurück, die musst du einlagern. Und wenn du diese Ware eingelagert hast, dann musst du auch eine Lagerstruktur schaffen. Du musst auch eine Inhaltsangabe für dich selber haben. Ist natürlich toll, wenn du alles im Kopf hast, so wie bei den Ludolfs, ja. Wo ist denn der Blinker von dem alten VW Baujahr 85? Links. Ja, da hinten in dem Haufen, warte, ich habe da, hier ist er. Hilft aber nicht, sondern du musst irgendwann, wenn du jemanden einstellst, sagen, ich brauche dieses Motiv, dieses Produkt, los. Und der muss dann entweder auf den Zettel gucken oder auf die Lagereinweisung gucken oder es muss so krass aufgebaut sein, dass er es einfach schon sieht, wenn er darauf zugeht. Und das hat auch was mit Ordnung zu tun. Und das erspart dir viel Zeit, Mühe, es erschafft dir mehr Umsatz und auch weniger Kopfschmerzen. Wenn du etwas suchst, dann vergisst du den ganzen Tag. Du suchst nach etwas ganz Bestimmtem und dann weißt du irgendwann nicht mehr, oh Mann, wo ist es denn gewesen? Und das hält dich auf. Und das bringt dich auch dazu, diese Fehler zu machen, um auch zu scheitern bei der Gründung, während der Gründung und allgemein auch beim Arbeiten. Ne? Also wer das nicht einhält, ganz ehrlich, ist vorbei. Also ich kenne viele, die das nicht geschafft haben, einfach weil sie zu wuselig sind. Ja? Überall liegt irgendwas rum und das kannst du dir am Ende nicht mehr leisten. Ja? Und zum Leisten kommen wir zum nächsten Aspekt der Selbstüberschätzung. Das ist nämlich der sechste und letzte Punkt. Also es gibt natürlich hunderte Punkte, die man beim Gründen oder allgemein falsch machen kann. Aber der Punkt ist hier ganz wichtig, das ist der sechste Punkt. Und zwar ist es so, die Selbstüberschätzung. Jeder neigt dazu zu sagen, ich spreche da aus der krassesten Erfahrung ever, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, das schaffe ich, brauche ich eine Stunde für. Brauche aber wirklich zwei, weil ich festgestellt habe, hat nicht geklappt. Ja. Dann mache ich das, vergesse die Zeit, gucke auf die Uhr, es ist 3 Uhr nachts. Fahre dann nach Hause und denke mir so, ja, ich habe meine Aufgabe geschafft. Ja, aber würdest du jetzt die Zeit aufrechnen, die du im Nachhinein verbraucht hast, also quasi nochmal 4 Stunden oben drauf gepackt hast, und du willst das eigentlich irgendwie abrechnen, das geht nicht. Und dann ist das so wie bei mir, dann bist du ständig müde. Das heißt, du wachst morgens auf, musst früh raus, bist um 7, 8 in der Firma, fängst wieder an zu arbeiten und dann kommt wieder irgendein Angestellter mit einem Äffchen auf dem Arm und sagt, hier, ich habe irgendeine Aufgabe, die verstehe ich nicht, hier hast du das Äffchen, viel Spaß. Dann musst du dich mit dem Äffchen von deinem Angestellten rumärgern, aber kannst deine eigene Aufgabe nicht machen. Ja, ich habe das früher ganz oft so gemacht. Natürlich freue ich mich immer, wenn ich abends in der Firma bin, weil ich dann tatsächlich noch Dinge erledigen kann, die mich tagsüber nerven, weil tagsüber wärst du angerufen, jemand schreibt dir und. Und abends ist es so, du kannst abends dann tatsächlich recherchieren, Chancen suchen, die man eigentlich jeden Tag suchen müsste, ja, und zwar für Kunden oder Produkte, Verbesserung, ja, da braucht man eine feste Zeit oder Ruhe einfach. Und das hast du nicht, wenn du ständig sagst, ja, ich mache meinen Arbeitsplan so und du überschätzt das total, das kommt immer irgendwas rein und du brauchst diesen gewissen freien Plot für dich und für das, was du tust. Und du musst reell auch einschätzen können, okay, wie lange brauche ich jetzt tatsächlich für die Produktion von XY? Und wenn jetzt einer sagt, Tarek, kannst du mal mir eine Scholle braten in 3 Minuten? Und ich sage, jo, schaffe ich in 5? Dann habe ich den direkt angelogen. Ja, also ich weiß garantiert, die brauchen locker 10 bis 14 Minuten. So, eine Scholle. Schaffst du nicht in 5. Es sei denn, du bist Künstler. Ja, dann schaffst du es. Aber eine gute Scholle braucht theoretisch 10 bis 14 Minuten. Und viele werden lachen und sagen, hey, was hat deine Scholle damit zu tun? Die Selbstüberschätzung. Du musst das erstmal einmal gemacht haben. Dann musst du die Zeit in der Ordnung, die du dir vorher geschaffen hast, wirklich mit Punkt 1 mit der betriebswirtschaftlichen Rechnung aufschreiben. Du musst jeden Arbeitsschritt, den du mal gemacht hast, zeitlich erfassen, damit du richtig rechnen kannst. Dann musst du die Ordnung haben und das auch wieder genauso machen, wie du es dir aufgeschrieben hast und nicht, ich gehe kurz auf Klo, dann mache ich die Maschine an, nebenbei mache ich noch eine Grafik fertig, dann gehe ich nochmal kurz zur Post, komm wieder, Maschine ist fertig und dann hast du dich verwuselt. Und in der Selbstüberschätzung passiert das ganz oft, dass du etwas anfängst und dann stellst du mittendrin fest, oh, das schaffe ich zum Beispiel gar nicht. Da brauchst du ein YouTube-Video zu, um das nochmal anzugucken und das einfach zu begreifen. Oder aber du stellst irgendwann fest, tja, ich habe mich verrechnet. Ja, das ist ja wie mit Punkt 2, mit dem Geld, mit der Vision, die du hast, dass du sagst, ja, ich habe jetzt das und das mit diesem ganzen Geld und du überschätzt dich selbst, dass du das alles schaffen kannst, aber du hast noch gar nicht angefangen. Oder du hast einfach festgestellt, ja, ich bin zwar ein cooler Typ, aber es klappt nicht. So, und das diese Erkenntnis, dass man eine Selbstüberschätzung jeden Tag, man wacht morgens auf und hat sich einen Arbeitszettel gemacht, der so lang ist, dass man ganz genau weiß, boah, nee, das klappt nicht, das funktioniert nicht. Und das wissen die ganz wenigen und man sollte vielleicht weniger machen, dafür aber schaffen. So, und ich habe in den letzten Monaten und auch in der Zeit in der Insolvenz, die ich ja immer noch habe, ganz oft überlegt, okay, was habe ich eigentlich alles falsch gemacht? Und die Selbstüberschätzung kam natürlich mit dazu. Ich habe geackert wie ein Vollidiot. Also ich habe Sozialkompetenz 100, würde ich sagen. Aber ich habe auch keine Freunde mehr, weil ich tatsächlich nie mehr irgendwo hingegangen bin die letzten 10 Jahre. Ja, ich habe einfach nur gearbeitet. Und am Ende habe ich trotzdem nichts. So, ich habe noch nicht mal richtig Freunde, wo ich sagen könnte so, krass, weißt du noch, als wir das und das gemacht haben? Nee, das findet nicht statt, weil du arbeitest von morgens bis spät und stellst fest, du musst deinen eigenen Fehler nochmal wieder ausbügeln. Und das ist total crazy, weil das hat ja nichts mehr mit Selbstständigkeit zu tun oder mit einer Firma zu führen oder Angestellte zu leiten, sondern du hast halt das Problem, dass du dich so krass überschätzt hast, dass du das alles irgendwie gar nicht mehr in einem Fluss bekommst und dann bricht auch dieses Kartenhaus zusammen mit diesen kleinen 6 Punkten, die ich schon genannt habe. Ja, du kannst dann betriebswirtschaftliches Rechnen kannst du nicht durchführen, wenn du deine Selbstüberschätzung, wenn du das einfach völlig verkackt hast. Ja, du kannst deine ganzen Visionen mit dem ganzen Geld, die du hast, die kommen auch wieder mit dieser Selbstüberschätzung zusammen. Du denkst, du hast so krasse Sachen und am Ende hast du es nicht. Deine Freunde und Familie, dieser Rückhalt, den du brauchst in deiner ganzen Hut, ja, das kann man auch mal überschätzen oder auch unterschätzen, weil es gibt nicht so viele selbstständige Leute, die Leute haben, die nicht selbstständig sind. Also ich habe wirklich viele Freunde, die auch irgendwie im Familienbetrieb arbeiten oder selbstständig sind. Und ich habe ganz wenig Freunde, die in keiner Führungsposition arbeiten. Aber auch einfach, weil man sich irgendwann auch mal mit Leuten umgibt, die das Gleiche machen wie du. Und das ist zum Beispiel wie man das so schön sagt, wenn du reich werden willst, triffst du dich mit reichen Leuten. Du kommst aber nicht in diesen Kreis rein. Ne, stellen wir mal vor, du hast 5 Freunde, alle Millionäre, du bist kein Millionär. Da gucke ich jetzt mal direkt in die Kamera. Und dann kannst du sagen, okay, wie schaffe ich es, auch Millionär zu werden? Ja, du gehst mir nicht rein und alle diese 5 Millionäre, die da sind, haben zum Beispiel 10 Punkte. Und kaum kommst du da rein, sind das alles nur noch 6. Das heißt, du ziehst von jedem 4 Punkte ab. Hast aber selber nur einen halben Punkt, selbst mit denen. Dann lebst du quasi das. Du redest mit diesen Leuten, du siehst, wie die handeln, worüber sie denken, wie sie arbeiten. Und dann irgendwann steigst du auch auf in diese, ich sag's mal, in diese Klasse, ja? Und kaum bist du drinne und du hast es auch geschafft, dann sind die 5 Millionäre, die vorher mit dir, weil du kein Millionär war, eine 6 waren, sind sie jetzt wieder eine 10 und du bist auch eine 10. So, das heißt, du gibst immer ein bisschen ab von deiner Essenz, sozusagen, kann man das sagen, ja, auf die anderen, die von deiner Essenz dann leben und sagen, oh, das will ich auch. Du ziehst die immer so ein bisschen runter, bis du auf der gleichen Höhe bist. Und dann bist du in diesem Kreis drinne. Und dann weißt du genau, was Sache ist. Und diese Selbstüberschätzung, die meistens dazu kommt, ist, der ist zwar da, aber ich bin da oben und ich bin viel krasser und am Ende hast du gemerkt, du hast gar nicht dieses Mindset, gar nicht diese Energie oder das Denken, was die anderen haben, die schon ein bisschen mehr erreicht haben, ein bisschen mehr Erfahrung haben. Man sollte nicht immer an die Decke gehen, man sollte seine Kunden liebevoll behandeln, ja, weil die können heutzutage alles googeln und verpissen sich, die sind weg. Ja, das sollte man auch nie vergessen. Und das ist so das essentiell Wichtigste. Man sollte immer gucken, dass man ein gutes Umfeld hat, ja, mit Freunden und Familie, natürlich auch ein gutes Umfeld für sich selber schaffen. Also wenn man zum Beispiel Freunde hat, die einen ständig runterziehen oder Leute, die Drogen nehmen und man will das gar nicht, weil man das einfach nicht möchte. Oder immer saufen, immer Party, dann ist diese Zeit der Freundschaft, die ist dann vorbei, weil sie gibt dir ja nichts mehr. So, und das ist halt Pech manchmal. So, auch wenn es gute Freunde sind, aber wenn die nur am Saufen sind und du aber nicht, weil du hasselst, ja, dann musst du dich davon trennen. Und wenn die dann immer sagen, ja, du kannst ja dies nicht und das nicht, du bist ja nie da, du machst dies nicht, dann ist das so, weil du an deinem eigenen Traum arbeitest. Und da ist wieder so ein Spruch, gibt es ja immer, man soll sich ja mal Zeit nehmen für das, was man liebt. Und wenn du das wirklich liebst, dann ist das ja auch so, dass du dafür Zeit findest. Aber ich kann dir sagen, das stimmt nicht. Wenn du an etwas arbeitest, dann willst du vorankommen. Und auch wenn du jemanden liebst und da frisch zusammen bist, du hast im Kopf dein Ziel und dieses Ziel, das zu erreichen, das ist so stark und dann kommt deine Freundin und sagt, aber heute Abend will ich das und das machen, dann haut da jemand so einen Knüppel zwischen die Beine und dein Ziel rasselt 5 Etagen tiefer und du brauchst nochmal 2 Wochen länger, um diese 5 Stufen aufzuarbeiten, um dann wieder eine Stufe hochzukommen. Und das ist immer so, viele Freunde haben zu mir gesagt, ja, Tarek, wenn du dich mit mir triffst, dann ist das ja, dann willst du die Freundschaft gar nicht und also wenn du dir die Zeit nicht nimmst, dann bin ich dir auch nicht wichtig als Freund oder so. Dann sage ich meistens, ja, wenn das deine Meinung ist, dann ciao, Kakao. So, das ist natürlich immer traurig, aber die Leute, die das meistens sagen, sind selber nicht selbstständig oder wissen selber gar nicht, wie es ist, mit eigenen Händen etwas zu erschaffen, was jemand kauft oder benutzt, isst, trinkt, oder irgendwie auf irgendeine Art konsumiert, um sagen zu können, ich habe das geschaffen mit meiner harten Arbeit und wenn ich dann irgendwann dieses Level erreicht habe, dass ich jemand anderes habe, der meine Vision weiterführt, ja, dann kann ich genau das nämlich tun, mich mit Freunden treffen und mich zurücklehnen und mich dann nur noch darum kümmern, zu verbessern und die Erfahrung, die ich gesammelt habe, quasi zu nutzen, um besser zu werden, krasser zu werden und einfach um das Leben zu genießen. So, weil du hast vielleicht 5, 6 Jahre harte Entbehrungen hinter dir und sagst am Ende so, okay, jetzt bin ich langsam auf den Level, da war ich selber auch schon, wo ich auch mal freimachen konnte oder nicht in die Firma gefahren bin oder wusste, ich kann auch mal auf die Messe fahren, 1 Woche oder 2 Wochen und da passiert halt nichts. Also es passiert was in der Firma, aber auch ohne dich. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich sowas erreichen konnte. Und wenn du das nicht schaffst in deiner Selbstüberschätzung, dann war es das mit der Selbstständigkeit. Ne? Also das muss man, da muss man immer auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Und mit diesen Worten endet quasi der offizielle Podcast sozusagen. Und da kann ich einfach nur sagen, der ist zwar natürlich vorbei, aber wenn du diese 6 Punkte, die ich genannt hatte, ne, mit dem betriebswirtschaftlichen Rechnen und auch mit dieser Geldversion, Freunde, Familie, dieses ständige Essen gehen, diese Geldverschwendung, ja, dann die Ordnung, die du nicht schaffst und die Selbstüberschätzung. Wenn du das alles so, das sind so, sorry, das war zu müde. Wenn du diese 6 Punkte verstanden hast und umsetzt für dich selbst, dann hast du schon einen guten Punkt geschafft. Ich habe jetzt extra nicht die Steuern mit aufgezählt, weil die solltest du definitiv können und die gehören zur betriebswirtschaftlichen Rechnung mit dazu. Ja. Und wenn du diese 6 Punkte, das sind 6 von vielen Punkten, die man wirklich, also es gibt Listen, da gibt es 10, 20, 30, 40 Punkte, tausende Punkte, die du wirklich beachten musst als Unternehmer, die du einhalten solltest. Aber diese 6 sind so mit für mich persönlich die krassesten, die man haben müsste. Natürlich braucht man für jede Gründung eine Vision, wie man was macht und was man machen möchte. Man braucht auch immer eine gewisse Richtung und man muss sich auch ein bisschen selbst überschätzen, aber man sollte das in Maßen tun, ja? Aber nicht so, dass es dir viel mehr Schaden zufügt, als es eigentlich sein sollte, ja? Also das ist so mein Ende dieser Folge. Denn ich habe ja ganz viele Fragen noch, die ich beantworten muss. Auch zu dieser Folge werden wahrscheinlich noch einige Fragen kommen. Und ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und das bei Instagram live verfolgt habt, ausnahmsweise mal. Plus natürlich, dass ihr euch meinen Podcast angehört habt. Denn die beliebte Feedback-Runde und Fragerunde, die ja immer einen ziemlich wichtigen, lustigen Teil eingenommen hat in den letzten 5 Folgen, möchte ich euch in dieser Folge nicht vorenthalten. Und da starte ich gleich mal mit den ersten Fragen. Ja, da musste ich einmal kurz unterbrechen für meine Müdigkeit. Aber da kommen wir gleich zum Feedback und auch zur Fragerunde. Fangen wir an. Die 6 Punkte, die ich da aufgezählt habe, sind wichtig für viele, für einige unwichtig, weil sie denken, sie können das alles. Da landen sie gleich direkt in der Selbsteinschätzung und auch in der Überschätzung, dass sie es nicht drauf haben. Und für viele, die den Podcast schon gut verfolgt haben und auch mal sagen möchten, hey, wie stelle ich eigentlich Fragen? Ihr könnt mir auf allen bekannten Plattformen, Shopee, Spotify und auch bei Apple könnt ihr mich natürlich abonnieren und auch dann Fragen stellen oder Kommentare schreiben. Ihr könnt mich auf Instagram ganz normal verfolgen. Viele meiner Freunde, die tatsächlich sogar live zuschauen, die können das auch machen. Und lasst euch gesagt sein, ich freue mich immer, wenn ihr ein Feedback habt oder auch eine Frage stellt oder sonst was. Ja, hier kommen erstmal so die ersten 3 Fragen, die ich hier bekommen habe. Die muss ich natürlich mit einem gerne unterstreichen. Und zwar, die erste Frage war, warum habe ich mich eigentlich selbstständig gemacht? Das ist eigentlich eine ganz witzige Frage. Warum? Das habe ich, glaube ich, schon in den letzten Folgen mal erzählt. Und zwar war das so, ich habe ja damals bei der Marine angefangen und habe dann festgestellt, dass die Sachen, die da hergestellt worden sind, für den eigentlichen Gebrauch, so Pullover und alle sowas Sachen, ne? Sorry. Da ist mir aufgefallen, dass die Sachen scheiße waren. Also die waren wirklich scheiße. Und ich mag das eigentlich nicht, wenn Dinge scheiße sind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kenne ja auch ein paar Leute und dann habe ich ja meine ersten Pullover besticken lassen. Und da ist mir dann aufgefallen, das macht mir eigentlich Spaß. Dann ist natürlich die ganze Seefahrerei und das Ganze ist dazwischen gekommen. Mir ist dann aufgefallen, okay, ich habe da nicht so viel Zeit für. Und als ich dann in den Innendienst gewechselt habe, in die Presseabteilung, da habe ich dann gemerkt, okay, gut, ich habe Zeit. Und da fing es auch erst richtig an, dass ich mit meinen Maschinen, die ich mir damals schon gekauft hatte, die auch ein paar Tage oder sogar mal ein Jahr lang fast nichts gemacht haben, dass ich dann wieder angefangen habe, mit ihnen zu arbeiten. Ne? Ich habe eine Buttonmaschine, ich habe eine T-Shirt-Presse, ich habe einen Plotter. Ich konnte damit richtig viel machen. Und dann habe ich festgestellt, okay, ich fange mal wieder an. Und das war so der Anfang vom Ende, würde ich sagen, der mich zu dem gebracht hat, was ich heute mache. Und da bin ich eigentlich auch relativ stolz drauf, weil es ist so, ich habe natürlich angefangen mit meiner Selbstständigkeit, weil ich unzufrieden war mit dem, was andere geliefert haben. Weil ich bin Verfechter davon, wenn du etwas kaufst, dann sollte es Qualität haben. Und wenn du viel Geld dafür bezahlst, dann sollte das auch so sein, dass du sagen kannst, okay, ich kann mit Stolz oder auch mit erhobenem Haupt sagen, ich habe hier gute Qualität geliefert und deswegen kostet das so und so viel. Und wenn du nicht zufrieden bist, dann kauf es nicht oder aber lass es einfach und geh und nerv mich nicht. Mach es besser. Ich habe es dann besser gemacht und ich muss sagen, Bombe. Hat super funktioniert. Und ich bin da eigentlich echt froh drüber, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Ja, sagt man das so? Ja, egal. Also es war nicht immer leicht und ist es auch heute mit der Insolvenz, Privatinsolvenz, Firmeninsolvenz. Es ist nicht einfach. Ja, ich bin ganz einfach wieder angestellt, aber natürlich bringe ich meine komplette Erfahrung mit ein in das Startup, das mein Kollege gegründet hat. Und es ist nicht immer einfach, die Voraussetzung zu haben oder zu denken, dass die Erfahrung, die ich schon sammeln musste, die teuer war, die schwierig war, die mich Tränen gekostet hat, die viel Verzweiflung hervorgerufen hat, das weiterzugeben in einer liebevollen, väterlichen Art und Weise, aber um eigentlich auch meinem Kollegen dann zu sagen, Junge, das kannst du so nicht machen, weil das funktioniert nicht. Und ich mag es nicht immer, der Miesepeter zu sein, aber ich habe schon so vieles erlebt in dieser Gründung und auch in der Firmenzeit, dass ich diese Fehler nicht nochmal machen möchte. Und ich möchte auch ungern da sitzen und sagen, ja, lass ich das mal so laufen und dann geht das schon. Nein, das will ich nicht. Das ist nicht meine Absicht. Und das sollte man auch wissen. Mein alter Mitbewohner schaut auch gerade zu. Grüße rausgehen an Domi. Das ist eine Live-Aufnahme übrigens, Podcast plus Instagram. Also, wenn du mein Instagram hörst, hörst du dich quasi nachher nochmal selber, wie du gegrüßt wirst. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Und das war so die erste Frage. Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Ja, einfach, weil ich es besser machen möchte und weil ich auch das schätze, dass Qualität auch eigentlich ein, ja, Voraussetzung ist, dass man sich selbstständig macht. Ja, jeder gute Koch will irgendwann mal ein eigenes Restaurant haben, weil er sich denkt, er ist der Bessere und will irgendwas verbessern, verändern. Sorry. Und aus diesem Grund ist es ja so, dass viele sich selbstständig machen, weil sie denken, okay, ich habe etwas gemacht, das deutlich besser ist als das, was ich vorgefunden habe. Ja, wenn das mal so die Frage eigentlich beantwortet. Dann die zweite Frage ist, ja, Tarek, warum bist du eigentlich insolvent gegangen? Ja, unternehmerische Fehlentscheidungen schließe ich natürlich nicht aus. Es kamen viele Faktoren zusammen. Also ich habe natürlich die Firma Woodcards von meinem Kollegen abgekauft, also rausgekauft. Ich habe seine Geschäftsanteile aufgekauft und ihn noch ausgezahlt. Und dann ist es so, ich habe dann neu gegründet. Ich musste dann ganz schnell den Vertreter auslösen. Das hat dann mal so 13.000 gekostet. Dann musste ich nochmal schnell für 13.000 € die Miete im Voraus bezahlen. Dann musste ich den für knapp 7.000 oder 8.000 € den, wie heißt das? Den Wohnungsmenschen, also der Typ, der mir die Immobilie gezeigt hat für meine Firma, den musste ich nochmal bezahlen, ja, für eine Provision. Und das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, weil ich dachte so, krass, 8.000, Alter, für reingehen und mich voll verarscht. Mann, der Typ hat mich richtig verarscht. Der hat mir noch nicht mal alles gezeigt. Ich bin da so rein, aha, okay, ich wusste nichts. Ja, das waren 330 Quadratmeter große Halle, war ein Megateil. Aber was soll ich sagen? Ich bin da rein, ja, brauche ich. Ich habe dann so im Plan gehabt, das kommt so hin, das kommt so hin. Ne? Ich hatte viele Paletten mit Kartenständern, Ware, Bestandsware, die Maschinen, die brauchten Platz. Das war alles genau so, wie es sein sollte. Und dann kam ich da natürlich an und dann musste ich nochmal einen Elektriker besorgen, der mir für knapp 4000 Euro da eine neue Elektrik reinbaut, weil ich hatte keinen Stromzähler. Und den Stromautomaten, den ich da hatte, durfte ich nicht mehr nutzen, weil es nicht mehr in der neuen DIN-Norm war, wie man dann in einer Gewerbehalle dann Strom anzapft. So, das heißt, ich hatte die ersten 3 Wochen keinen Strom in meiner Firma, die eigentlich nur funktioniert, wenn du Strom hast. So, und auch das wusste ich. Ich kam da rein und habe den Kasten aufgemacht und dachte so, weil ich habe noch gefragt, ja, wo melde ich denn meinen Strom an? Oder machen Sie das? Oder habt ihr dann einen Vertrag mit jemandem? So, weil auf dem ganzen Gelände ganz viele Firmen waren. Nee, das können Sie selber entscheiden. Ich wusste da natürlich nicht zu dieser Tatzeit, dass ich keinen Stromzähler hatte, weil ich nicht in diesen Automaten reingeguckt habe. Weil das für mich nicht ersichtlich war, dass man eine Immobilie mietet als Gewerbetreibender und der Stromzähler weg ist. Also der war weg, der war gar nicht drin. So. Und jeder weiß, der in Hamburg irgendwie mal einen Stromzähler einbauen lassen wollte, man musste mindestens 3 Wochen warten. Und das ist halt das total Krasse. Das hat mich nochmal sehr viel Geld gekostet. Die 3 Wochen, ich hatte dann meine Angestellten. Also ich hatte, glaube ich, 3 Vertriebler angestellt, meine Grafikerin schon angestellt, also schon 4 Leute plus mich sind 5 Leute. Die waren am 1.6. angestellt. Ich hatte dann meine Immobilie, ich habe alles bezahlt. Das waren schon mal so knapp 40, 50.000 Euro, die waren weg. Ja, und die ersten 3 Wochen habe ich dann ohne Strom gelebt in der Firma, was gar nicht funktioniert, weil ich muss ja produzieren. Und direkt in der Saison, also quasi 1.6., wissen viele, Sommer, Sonne, Spaß, die Leute raus, Touris, und du stehst da und denkst dir so, okay, und dann konnte ich erstmal die ersten 3 Wochen, ich konnte nicht produzieren, bis ich dann mich bei meinem Vermieter echt, ich habe mich ultra beschwert, hat er mir eine Kabelrolle gegeben, das war sogar meine eigene, hat gesagt, ja, Sie können da unten Strom haben. Dann konnte wenigstens meine Grafikerin schon die ersten Grafiken umarbeiten. Dann konnte ich tatsächlich noch nicht mit der vollen Last, aber mit einigen Maschinen halt Postkarten herstellen. Auch total peinlich eigentlich, ja. So, und dann habe ich mir noch einen Laser gekauft für 30.000, dann habe ich einen Drucker gekauft für 64.000, sondern sind die ersten 100.000 schon weg gewesen, plus Personal und Rechnungen und Co. und Auslöse und hast du nicht gesehen, wieder 50.000 weg. Und dann musste ich noch Ware kaufen, Material, ne, das ist ja klar, nochmal 10.000 fast weg. Und dann habe ich noch nicht mal 1 Euro Umsatz gemacht, weil ich konnte niemanden bedienen, weil ich zu dieser Tatzeit sogar, und das war total witzig, gerade eingezogen bin, noch eine Klage hatte wegen einer Lizenzsache. Das heißt, mein Logo, das ich hatte, meine Schriftart für die Firma, für meine ganze Marke, für Woodcuts, da habe ich richtig viel Geld für bezahlt, weil mein voriger Geschäftspartner war der Grafiker und der hat eine Schriftart benutzt und anscheinend hat er nicht gefragt, ob er sie benutzen darf. Und der Künstler hat es just in dem Moment, wo ich alles aufgekauft habe und meinen Kollegen bezahlt habe, der auch noch viel Geld bekommen hat, festgestellt, oh, du hast meine Schriftart und ich sehe in meinen Unterlagen nicht, dass du gefragt hast. Und er wollte richtig viel Geld haben. Und ja, das musste ich dann auch noch bezahlen. Das kam dann noch dazu mit dem Stress. Dann habe ich noch einen Vertriebsleiter eingestellt, der mir dieses ganze Angestelltenvertrieb, da sollte der mir alles abnehmen. Der hat mich richtig gehonigtopft. Also der war wirklich teuer. Der hat 5.000 im Monat gekostet, hat mich richtig verarscht von vorne bis hinten und hat gar nichts gemacht. Der hat Mitarbeiter vergrault, die Mitarbeiter nicht geschult, wie er es gesagt hat. Und der hat nicht einen einzigen richtigen Abschluss gemacht. Und ich habe mich dann mit diesem ganzen Umzugsstress, Materialstress, Lizenzstress, also das war wirklich krass, ne? Alles kam auf einmal, Mitarbeiter, dies, das, jenes. Es ging viel Geld flöten. Und als das dann alles so anfing zu laufen, das war dann so Januar, Februar, da fangen die ersten Messen an. Ich hatte die erfolgreichste Messe ever in Hamburg. Ich hatte einen richtig tollen Messestand. Also ich hatte auch viel Geld gekostet und den habe ich bis heute nicht bezahlt. Und mein Messebauer, der war richtig dicke zu mir, gesagt, Tarek, ist eine geile Sache. Ich würde das immer wieder für dich tun. Ich weiß, dass ich das Geld nicht wiederbekomme, weil du insolvent bist. Und es tut mir leid für dich. Das Produkt ist toll. Und das war so seine Worte, wo ich auch dachte so, boah, krass. Und mir war das so unangenehm, weil ich immer eigentlich alles bezahlt habe. Und es ist nicht cool zu wissen, dass man insolvent geht, weil man geht zur Bank und sagt, hey Bank, ich brauche Geld. Ja, das hat nicht geklappt. Und man musste sich den Fehler eingestehen. Und mein Bankmensch ist ein guter Freund. Und der hat auch gesagt, okay, das kann ich machen. Und dann kriegst du nochmal einen Batzen. Dann kommst du gerade so auf diese Schiene. Du hast quasi alle möglichen Leute rausgeschmissen, die scheiße waren. Du hast noch eine Anklage gehabt vom Arbeitsgericht, weil angeblich Überstunden gemacht worden sind, die nie gemacht worden sind. Und also wirklich krass, ja. Und ich habe immer alles wirklich liebevoll bezahlt und dann wirst du so verarscht. Und dann hast du alle rausgekickt. Die Messe fängt an. Und du hast das erste, der erste, der März, der war so krass, ne? Die Leute haben angerufen, ja, ich war auf der Messe, ich würde gerne Kartenständer bestellen. Ich war auf der Messe, ich würde gerne Kartenständer bestellen. Oh, ich würde gerne nochmal Karten haben, bla bla bla. Und dann kommt die Corona-Krise, Alter, am 19. und alle Kartenständer, die gekauft, bezahlt, auf Kommissionen, wurden abgesagt. Und ich saß dann da wirklich 2 Wochen in meiner Firma und dachte so, was mache ich denn jetzt? Ja, und eigentlich geht es im März, April richtig los bei uns. Tja, und dann kam halt fast 9 Monate so wirklich so ganz kläglicher 0-Euro-Umsatz. Und wenn du dir gerade Geld von der Bank geliehen hast, kannst du dir nicht nochmal Geld von der Bank leihen, weil du irgendwann diesen Punkt überschreitest, dass du kriegst halt nicht mehr Geld. Wenn die sie sagen, so sorry, sie haben sich schon 300.000 geliehen, das ist die Grenze, sie kriegen nicht mehr, weil sie müssen ja erstmal was irgendwie kriegen. Und die Krise gab es vorher noch nicht. Und dann hat die Bank gesagt, nö, sie kriegen nichts. Und dann stehst du da. Und die ganzen Hilfen, die du bekommen hast, die haben auch nicht, was habe ich bekommen? 14.000 Euro Hilfen. Und das war so schnipp, schnapp, bezahlt, weg. So, 1 Monat später, Restaurants zu, Souvenirartikelläden zu, Hotels zu. Und ich hatte natürlich online auch aufgebaut, aber natürlich nicht so extrem. Ja, weil ich mich immer auf den Handel konzentriert habe. Und wenn du weißt, dass der Handel futsch ist und du verdienst eigentlich mit dem Handel Geld und du hast gerade diese Kurve erledigt zu, alles hast du falsch gemacht, was du falsch machen konntest mit Personal und alles Mögliche. Und dann kommst du an diesen Punkt, wo du ganz genau weißt, ich glaube, ich bin pleite. Und zwar, weil halt kein Umsatz mehr kommt durch die Krise. Keiner darf mehr raus. Es durften ja monatelang keiner irgendwo hinfliegen und alles. Und ich bin stark auf Touris angewiesen. Und wenn das alles wegfällt, dann stehst du dumm da. Und du konntest dir keinen Puffer aufbauen, weil du ja gerade dir erstmal einen Puffer geliehen hast, um dein Unternehmen zu pushen. Und mir tat es so in der Seele weh, weil ich habe fast 10 Jahre hart gearbeitet dafür. Und am Ende haben meine unternehmerischen Entscheidungen, die ich mit Personal getroffen habe, Lizenzen und alles so. Ich hätte natürlich auch eine kleinere Immobilie nehmen können, aber ich musste ganz schnell da raus. So, und ich wollte damals mit meinem Kollegen nicht unter einer Hütte sitzen und weiterarbeiten. Ich wollte raus und weitermachen. Ich wollte wachsen. Ich bin gewachsen. Aber es hat viele Verkettungen dazu geführt, dass es nicht mehr geklappt hat. Und das ist tatsächlich so, dass man sagen kann, okay, du hast verkackt. Und wenn man halt verkackt, dann muss man auch die Reißleine ziehen. Und dann habe ich natürlich Insolvenzberater und alles gemacht. Und die hat mir auch erstmal gesagt, ja, sie können auch mal bis zur dritten Mahnung warten. Ja, und das war nie, mag ich gar nicht sowas. Und ich hatte sehr viele Kunden, die haben sehr oft gar nicht bezahlt. Und gerade auch zur Krise haben viele Kunden gar nicht bezahlt. Und dann sitzt man da auf Tausende von Euro und denkt sich so, ja, im März, April geht es wieder los, da zahlen die Leute auch wieder. Haben sie aber nicht, weil Corona. Und mittlerweile sind auch viele Kunden weg, also komplett weg. Und die sind auch insolvent. Und ich bin natürlich noch ein kleiner Fisch mit meinen paar 100.000 Euro. Aber ich kann euch sagen, Corona-Krise, unternehmerische Fehlentscheidung, das hat 1 und 1 ist gleich 2 ist insolvent. Also ich habe diesen Break-Even-Point im März, da ging es los. Und da sollte es eigentlich, da war es gerade von den Fixkosten, von allem, was ich so gemacht habe, das war gerade genauso, wie ich es haben wollte. Ja, und dann hat es schnipp-schnapp gesagt, dann war vorbei. Und ich hätte natürlich gern die Saison mitgenommen und mich quasi wieder so rausgekämpft, ja. Aber hat nicht geklappt. Und das ist der Grund, warum ich insolvenz gegangen bin. Und für viele, die dann immer sagen so, ja, ach, kann man ja, und ach, das ist schon okay und verkraftet man. Aber wenn du so hart gearbeitet hast und da eigentlich deine Firma ein zweites Mal neu aufbauen musstest und dann insolvent gehst, boah, das ist hart. Das ist wirklich hart. Aber auch das passiert. Ja, und da kann man auch offen und ehrlich drüber reden. Das ist menschlich. Versagen ist menschlich. Und man sagt immer so schön, du wächst ja daraus. Natürlich wächst du daraus. Und du versuchst diesen Fehler nicht nochmal zu machen. Im besten Fall. Ja? Das war so die Antwort auf die zweite Frage, warum ich eigentlich tatsächlich insolvent gegangen bin. Einfach, um das mal zu erzählen. Ne? So, wo ich gerade heute die 6 krassesten Fehler, die man machen kann, um seine Gründung zu verkacken, ja, kommt direkt sowas. Das ist auch mal wichtig zu wissen. Ja. Es gab natürlich noch andere Dinge, die ich so nicht erzählen möchte, die auch passiert sind, wo man denkt so, boah, Alter, du hast Geld ausgegeben für etwas so Dummes, was Ja, was am Ende nichts gebracht hat. Ich habe eine Homepage gekauft, Mann, Alter, für so viele Tausende von Euro. Die war von vorne bis hinten einfach Müll. Aber das wusste ich erst im Nachhinein, nachdem mir ein anderer gesagt hat, hä, was ist das für eine Seite? Das darf man alles gar nicht, das muss so und so gemacht werden. Hier, ich fix dir das. Der hat mir das gefixt und den konnte ich auch nicht bezahlen, weil ich dann pleite gegangen bin. So, und jetzt baue ich tatsächlich mit einem Kollegen von mir zusammen selber Homepages und merke erstmal, hätte ich das damals schon gekonnt, hätte ich keine 7.000, 8.000 Euro für die Homepage bezahlt. Und da wurde ich richtig verarscht. Ja, also im Nachhinein, sorry, nee, finde ich nicht gerechtfertigt und es ist mir höchst unangenehm, dass ich dadurch Empfehlung gekommen bin. Auch den Steuerberater, den ich damals hatte, durch Empfehlungen, der hat einen Fehler gemacht. Ja, oh, ich habe die Nebenkosten, ne, habe ich auf jährlich aus Versehen gesetzt. Ich habe das vergessen, das muss man eigentlich monatlich machen, aber es war jährlich, es tut mir leid. Und dann musste ich im Januar einfach mal so 19.400 Euro nachzahlen. Ja, musste erst mal haben. War eine schwere Kette. Ja, die sind dann weg. Ja, so solche Fehler macht man dann einmal, ja. Und es war auch alles überteuert und da weiß man dann am Ende auch, okay, warum war das überteuert? Ja, ist so. Du wurdest halt schön verarscht. Ja, das so zur Frage, warum das eigentlich alles so passiert ist, wie es passiert ist. Und die dritte Frage, die ich habe, die ist eigentlich, die hat gar nicht so viel mit dem Podcast so richtig zu tun, sondern einfach nur mit mir. Weil ich habe ja mal erwähnt, dass ich tatsächlich Social Media Manager bei der Handelskammer mir so ein Zertifikat geholt habe. Einfach weil mich Social Media Management, einfach auch Social Media super interessant finde und auch echt, ich mag das sehr gerne. Und da hat man mich gefragt hier, warum hörst du eigentlich nicht auf mit Postkarten und machst mehr Social Media? Ja, kann ich dir sagen. Postkarten sind cool. Also, ne? Warum mache ich nicht Social Media Management und Social Media und höre meinen Postkarten auf? Ja, kann ich dir sagen, weil ich das nicht möchte. Das ist eine geile Antwort. Nein, die Antwort ist einfach, meine Postkarten, ja, ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie so ein, ja, ist wie, ich bin wie so ein iPhone. Ja, es gibt Postkarten und Postkarten, aber ich bin quasi das iPhone unter den Postkarten. Ich bin teuer, du brauchst mich nicht, aber du willst es haben. Das ist ganz einfach. So, das ist die Erklärung. Und es gibt viele Holzpostkartenhersteller tatsächlich. Aber ich möchte bezweifeln, dass ich in dieser Nische bin von diesen dreien, die ich in Deutschland kenne, bin ich einer davon. Und qualitativ bin ich auf guter Ebene, würde ich mal behaupten. Ich würde sagen, optisch gesehen sind meine Karten gut. Und auch von der Qualität her. Das heißt, der Druck hat natürlich in den letzten Jahren immer mal wieder so Auf und Abs gehabt. Ja. Aber ich kann dir sagen, es ist wirklich so, dass man sagen kann, es ist qualitativ einfach mega, was ich da gerissen habe. Und ich möchte mit den Postkarten nicht aufhören und im Social Media Management weitermachen, weil ich es total mag, wenn die Leute zum Beispiel an dem Kartenständer stehen, meine Produkte sehen und darüber lachen, sich freuen. Oder wenn ich zum Beispiel beim Kunden bin und die Karten auffülle oder gerade eine Bestellung mache, dann laufen die da vorbei, sehen die Karten und sagen, oh, guck mal, die finde ich auch ganz toll, da habe ich schon eine von. Und ich möchte behaupten, dass viele, die mir zusehen, wahrscheinlich auch schon eine Karte von mir gekauft haben, geschenkt bekommen haben oder jemanden kennen, der eine Postkarte von Woodcuts bei sich irgendwo hängen oder stehen hat. Und das ist ja das Coole. Und klar, verdient man damit auch Geld. Und ich mag es halt auch handwerklich ein bisschen was zu machen. Und deswegen gebe ich das nicht auf und ich werde es auch weitermachen mit der Firma. Weil das einfach, es ist einfach, es macht einfach einen Riesenspaß, die Leute ein bisschen glücklich zu machen. Mit was Einfachem, was es schon seit über Hunderten von Jahren gibt, mit einer Postkarte. Zwar aus Holz, mit einem Magnet, aber eine Postkarte. Und das, was ich mit Social Media Management und dem ganzen Social Media Kram, möchte ich natürlich auch machen. Und deswegen ist es auch gut, wenn man zum Beispiel weiß, man kann eine Firma führen, aufbauen. Und muss nicht immer bei der Firma sein, damit die Firma läuft. Ja, das ist so das, was eigentlich ganz cool ist. Wenn das alles läuft und man hat genug Leute eingestellt, die das tun, was man vorher getan hat, dann ist man ja natürlich der Chef, ist klar. Man kann auch ein Vorarbeiter sein oder so, aber dann kann man sich ruhigen Gewissens sagen, okay, die Firma läuft gerade, ich habe eine Idee, und ich möchte, dass das nochmal umgesetzt wird. Oder du kannst das Geld benutzen, was du mit dieser Firma verdienst, um andere Herzenswünsche, Projekte anzugreifen. Ja, so, und das ist natürlich sehr tiefgreifend, aber Social Media Management, das mache ich auch gerne. Da muss man sehr geduldig sein. Man braucht wirklich, man muss eigentlich geboren sein als Lehrer, weil du musst den Leuten das immer wieder erklären, was die machen müssen und warum sie es tun. Und die meisten machen es ein, zweimal und dann hören sie wieder auf, weil sie die Lust verlieren. Und als Social Media Manager oder Berater im Social Media Bereich musst du dich immer wieder wiederholen und den Leuten das immer wieder erklären. Und zwar nett, damit die das verstehen. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich mit den Postkarten nicht aufhören möchte und eigentlich beides mache. Ja, also eigentlich mache ich noch viel mehr, aber ich mache beides gerne und ich möchte auch nichts davon aufgeben, weil das macht Spaß. Ne? So, das zu der Frage. Dann habe ich jetzt die drei Fragen abgearbeitet. Ching, ching, ching. Und da habe ich noch zwei Feedback-Runden. Und da sage ich echt mal vielen Dank, dass so viele Leute mir tatsächlich schreiben, Tarik, das macht richtig Spaß, dir zuzuhören. Du bist ein richtig cooler Dude. Mach weiter so. Ja, das ist ja irgendwie kein Feedback für irgendetwas, sondern es ist ein Feedback von dem, was ich tue. Und das finde ich richtig cool. Da sage ich erstmal echt herzlichen Dank für. Dann das zweite Feedback ist, es wird natürlich, was heißt Feedback, aber ich habe mal gesagt, wird ein Interview geben und es wird auch ein Interview geben, aber es ist noch gar nicht fertig. Also es kommt bald ein Interview, da werde ich interviewt und das kommt auch auf einem anderen Podcast und den werde ich dann mal bei Instagram mit posten. Ja, so viel dazu, zu dem Interview. Und dann wurde ja angemerkt, ich hatte es beim letzten Mal gesagt, dass Feedback ja fast krasser ist als der ganze Podcast. Das stimmt auch, denn auf eine Frage zu antworten oder auf ein Feedback zu reagieren, ist ja immer eine Reaktion auf das Feedback, keine Antwort, eine Reaktion, ist eigentlich immer relativ interessant zu sehen, was die Leute dann wieder zurückschreiben und sagen so, ey, krass, voll nett, dass du das angenommen hast und aufgeschwatzt hast und so. Ne? Das ist natürlich für mich auch wichtig, auch für die wenigen Zuschauer oder Hörer, die ich habe, 200 an der Zahl, die das schon gestreamt haben, kann ich nur sagen, schreibt alles rein, was ihr wollt. Natürlich nicht alles, was ihr wollt, aber alles, was ihr wissen wollt, alles, was ihr fragen wollt oder alles, was euch stört. Wenn ihr sagt, Mensch, Tarik, du gähnst so oft, ich gucke das nicht mehr, ich will das nicht mehr hören, dann tut mir das leid, da musst du mit leben. Ich bin noch meistens müde und deswegen gähne ich, so wie jetzt, aber nicht immer. Ja, und wenn jemand einen Vertrag für mich hat, dass ich ein Hörbuch zum Beispiel mal sprechen sollte, mit meiner Hörbuchstimme, dann schickt mir einfach eine E-Mail oder meldet euch irgendwie anders. Ihr habt meine Kontaktdaten auf Instagram. Ich freue mich immer. Und im nächsten Podcast möchte ich euch einfach eine coole Geschichte erzählen. Zum Beispiel, wie ich ja mit den Kugelschreibern, und das habe ich ja alles mal erzählt, aber ich habe zum Beispiel auch Schlüsselanhänger gemacht. Und da gibt es ganz witzige Geschichten und die erzähle ich beim nächsten Mal. Und das ist ausnahmsweise mal eine Geschichte, wo ich nicht verkackt habe, sondern da erzähle ich euch, wie ich aus meinen ganzen Erfahrungen von meinen Kugelschreibern und den Verrechnungen und wie konnte ich das alles und so, da habe ich das erste Mal richtig was verdient. Und das ist eine lobenswerte Sache und das möchte ich euch beim nächsten Mal erzählen. Also in diesem Sinne sage ich jetzt, herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke auch für die, die bei Instagram live zusehen, denen ich allen nicht schreiben konnte, weil ich natürlich live bin und nicht während meines Podcasts hier rumdrücken möchte. Auch da nochmal herzlichen Dank an alle und ich sage erstmal schönen Abend euch. Ciao.